ARD.
Wer hat eigentlich entschieden, dass schwarze Johannisbeere in Eisdielen üblicherweise Cassis heißt? Warum ist das die einzige Eissorte, die so einen Strippernamen bekommen hat? Hi, ich bin Cassis. Warum ist das so? Steckt da möglicherweise die Strauchfruchtlobby dahinter? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ihr euch auch öfter mal solche Gedanken macht. Und genau dafür gibt's diesen Podcast.
Comsy Calling. Ein Podcast von SWR 3.
Welche Frage ist euch zuletzt durch den Kopf durchgeflogen, als das Kassenband im Supermarkt an euch vorbeigezuckelt ist und ihr einfach Zeit zum Nachdenken hattet? Prinzipiell hat man solche wilden Gedanken ja öfter mal, wenn man irgendwo warten muss. Also, wenn ihr das nächste Mal im Stau steht, dann direkt an mich denken und mir gleich eine Sprachnachricht mit eurer Frage schicken. Ihr wisst ja, instagram.com/konsi_quent. Konsi mit C und Quent Quent, damit es kompliziert ist. Ihr kennt euch aus. Und dann rufe ich bei Expertinnen und Experten an und besorge uns Antworten auf eure Fragen. Und die erste Frage heute kommt von Tanja.
Hallo Konzi, hier ist Tanja. Ich habe mich gefragt, könnte man eine Zeit lang wie Pinocchio in einem Wal überleben, wenn man aus Versehen von ihm verschluckt wird? Danke.
Danke, Tanja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie schön ich die Vorstellung tatsächlich fände und ob ich einem Wal meinen prinzipiell sehr schlechten Lebensstil zumuten wollte. Keine Ahnung, der Arme. Aber es wäre ziemlich sicher, wenn wir uns da mal reinfühlen wollten, feucht und dunkel. Also es wäre quasi wie jede Wohnung unter 1000 Euro in der Großstadt. Nur, dass es immerhin umsonst wäre. Das wäre ja schon mal das Gute dran. Nur an den nötigen Sauerstoff würde ich jetzt nicht per se glauben im Inneren eines Wals. Aber was weiß ich denn schon, gell? Judith Denkinger kennt sich aus. Sie arbeitet im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund und sie ist die Fachfrau für Meeressäugetiere. Sie kennt Wale also sehr gut und weiß, dass wir sie jetzt hier gemeinsam anrufen wollen. Das wird jetzt gleich bestimmt wieder sehr schön, weil ich finde den Moment ja immer, wenn so eine Fachperson so eine total gestörte Frage beantworten muss, finde ich immer besonders schön in diesem Podcast. So, los geht's.
Denkinger, hallo.
Hallo Frau Denkinger, hier ist Konzi Calling.
Hallo.
Hallo Frau Denkinger, haben Sie schon mal in einem Wal gewohnt? Wir steigen einfach direkt mit einer leichten Frage ein.
Nee, im Wal noch nicht.
Genug Platz wäre doch da theoretisch.
Ja, theoretisch wäre sehr viel Platz, besonders bei den Bartenwalen, die sind ja auch riesig groß. Mhm. Aber ich war schon sehr, sehr nah dran an den Walen, aber drin war ich zum Glück noch nicht.
Haben Sie schon mal angefasst, so ein Wal?
Ja.
Wie fühlt sich so eine Walhaut an, habe ich mich schon immer mal gefragt.
Wie ein Gummistiefel.
Okay. Okay. Mhm. Das ist ein sehr großer Gummistiefel.
Genau.
Frau Denkinger, Sie wissen ja schon ein bisschen was. Also die Tanja hat eine Frage durchgeschickt und sie will wissen, ob es theoretisch möglich wäre, im Bauch eines Wales zu überleben, eine Zeit lang, wie Pinocchio, der ja auch damals verschluckt wurde und da dann in diesem Wal weitergelebt hat. Das ist für uns wahrscheinlich nicht möglich, aber jetzt mal angenommen, ich hätte einen Neoprenanzug und eine Sauerstoffflasche. Wie lange wird es gehen?
Also je nachdem, wie säureresistent der Neoprenanzug ist. Aber die haben ja auch eine sehr langsame Verdauung. Also bis man dann am anderen Ende wieder rauskommt, das weiß ich nicht, ob man dann durch diese ganzen Gedärme auch noch durch möchte.
Ja, so wie eine Chiropraktikerübung wahrscheinlich, bis man da einmal durch ist. Aber genau. Magensäure ist ein Punkt, auch bei Walen.
Ja, natürlich. Also die haben auch sehr starke Magensäure, weil die ernähren sich ja hauptsächlich von Fischen oder von Krebstieren. Und die müssen eben auch zersetzt werden, die Schale von den Krebstieren oder die Knochen von den Fischen.
Ah, also krasser als bei uns. Und dann hat sich's auch wahrscheinlich bald mit dem Neoprenanzug und uns darin.
Genau. Ja, und der Kot, der rauskommt, der ist ja auch ganz fein. Also der muss schon gut zersetzt sein unterwegs.
Mhm. Hätte man denn eine Möglichkeit, wenn man da jetzt verschluckt würde, was ja so eine Horror, was ist wahrscheinlich völlig absurde Horrorvorstellung, aber man hat das irgendwie, man denkt da mal drüber nach, würde man denn theoretisch da wieder rauskommen? Also könnte man da hochklettern, so eine Speiseröhre? Wie groß ist das?
Ja, die Speiseröhre ist dann schon recht eng. Also wo man locker reinpasst bei den Walen, ist ins Maul. Mhm. Die haben allerdings eine sehr, sehr große, supermuskuläre Zunge. Also wenn man dann einmal drin ist, die pressen ja das Wasser raus und in den Barten bleibt dann der Fisch und die ganzen Krebstierchen hängen und die schlucken die dann runter. Und die Speiseröhre, da würde wahrscheinlich unser Kopf schon reinpassen und von dem kleinen Kind vielleicht auch noch die Schultern hinterher. Aber so einfach können die uns auch nicht verschlucken.
Verstehe, aber vermutlich würden wir diese Zunge dann trotzdem nicht so ganz unbeschadet überleben. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, ich glaube, die können da ganz schön Druck aufbauen.
Oh. Oh, das ist, die Vorstellung wird nicht schöner, Frau Denkinger, wenn wir drüber nachdenken. Okay, verstehe. Also wir passen da gar nicht rein.
Aber das Gute ist, dass der Wal einen wahrscheinlich nicht absichtlich verschlucken würde. Ich glaube, die wissen ganz genau, was sie machen und was sie ins Maul nehmen und was nicht.
Ach so, das sehen die auch. Also ich dachte, die machen einfach mal das Maul auf und fahren einmal durch. Nee. Und wenn man da halt im Weg ist, ist es doof.
Nee, die sind ja auch sehr schlau. Also die wissen schon genau, was in ihrer Umgebung los ist.
Und die sehen dann auch sehr gut, augenscheinlich.
Die sehen sehr gut. Die haben auch ums Maul rum solche Tasthaare, dass sie auch so kleine Bewegungen, also man macht ja auch andere Bewegungen als so ein Fisch, das würden die auch wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, die können das genau abmessen, wo sie auftauchen und was sie da mit runterschlucken.
Und dieses, also beim Pinocchio ist es so, ich habe nochmal nachgeschaut, der Wal hat Asthma, natürlich. Und deswegen konnte Pinocchio wieder raus, weil der Mund offen war. Wie ist es denn beim Wal? Also die sind eher mit geschlossenem Mund und machen dann nur auf, um Futter zu tanken, aber die sind jetzt nicht so, boah, wie so ein Kescher durchs Meer unterwegs.
Nee, also es gibt ja verschiedene Fangtechniken von den Walen. Und die husten einen auch nicht übers Maul raus, sondern über die Nase. Weil die atmen ja eigentlich nur über die Nase und die Nase ist ja oben auf dem Kopf.
Ah, verstehe. Das heißt, diese Geschichte hat Lücken, können wir festhalten. Genau. Er hätte den Mund sowieso nicht auf, selbst wenn er Asthma hätte.
Nee, er könnte ihn höchstens rausspucken wieder.
Also das heißt, wenn ein Wal Asthma hätte, müsste man auch das Asthma-Spray oben ansetzen an der Nase
dann
quasi.
Dann müsste man das auch in die Nase reinsprühen.
Frau Denke, ich bin froh, dass wir das mal geklärt haben. Endlich fragt mal jemand. Was fasziniert Sie denn so an Walen, wenn Sie Meeressäugetiere quasi genau anschauen und die kuratieren fürs Museum?
Eigentlich alles. Also die sind sehr, sehr gut vorbereitet, sind sehr, sehr intelligente Tiere. Also nicht nur die Delfine, sondern auch die Bartenwale sind sehr schlau und haben Wahnsinnsgedächtnis. Ich habe ja selber über 20 Jahre arbeite ich mit Buckelwalen vor der Küste von Ecuador und bin immer viel ganz in der Nähe auch von denen. Und die lernen einen auch kennen. Also die wissen dann auch, wer man ist und wirklich? Sind auch sehr neugierig und kommen auch ans Boot ran und schauen. Also manchmal wusste ich nicht, ob die jetzt uns anschauen oder wir die beobachten.
Wow, die haben dann gesehen, ach, die Judith ist wieder da, schwimme ich mal vorbei.
Ja, genau.
Wirklich?
Ja, oder wir haben ja dann auch Proben genommen von denen, also für Genetik. Und die wussten dann auch genau, dass unser Boot eins ist, was so ein bisschen piekst. Also auch wenn wir nur so einen kleinen Pfeil haben und nur ein ganz kleines Hautfetzen da rausschießen aus denen, das haben die schon mitgekriegt und haben sich das auch untereinander weitererzählt. Also wir hatten dann immer nach einer Weile keine Wale mehr, die so nah rangekommen sind, weil die genau wussten, dass unser Boot das Boot ist, was piekst manchmal.
Wow, ich bin beeindruckt. Das hatte ich nicht gedacht, dass sie so klug sind und dass sie sich auch merken können. Ja. Und das merken die anhand, weil die gucken und das Boot, ach, das habe ich schon mal gesehen, das gleichen die ab und dann kriegen die das wieder hergestellt.
Die können das abgleichen, genau.
Wahnsinn.
Und nicht nur das, also die können auch, also gerade die Buckelwale, die können ja auch andere Meeressäuger retten. Da hatten wir eine Forschungsarbeit gemacht mit allen Wissenschaftlern, die mit Killerwalen, also den Orcas, und mit Buckelwalen arbeiten. Und die Buckelwale, die gehen ja oft in den Angriff von Orcas auf Grauwale. Da gehen die dazwischen und drängen die Orcas dann ab.
Die sind auch noch die Klassensprecher des Meeres.
Genau. Und vor allem, die bringen sich ja selber in Gefahr dadurch auch, dass sie selber verletzt werden können. Und trotzdem drängen die sich dazwischen und auch Arten, die also nicht mal ihrer eigenen Familie, sondern auch ganz anderen Arten helfen die.
Ist das ein Moralverständnis oder ist es ein, also normalerweise in der Natur macht ja jedes Lebewesen ja was für sich. Was hätten die denn davon, dass sie jetzt andere beschützen und dazwischen gehen?
Ja, das war auch unsere große Frage, weil eigentlich haben die nur einen Energieverlust.
Ja.
Aber vielleicht haben die sowas wie eine Moral. Die haben ja auch Kulturen, also die haben ja auch verschiedene Dialekte in den verschiedenen Walgruppen.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie unterscheiden sich Waldialekte?
Die haben wie so eine Top Ten bei uns. Also die haben ja gerade die Buckelwale singen ja und die haben bestimmte Elemente, die sie in ihren Gesang einfügen, also bestimmte Strophen und die sind in jeder Population unterschiedlich. Und da können wir auch gucken, also was wir untersuchen, ist eben auch, wie weit unterscheiden die sich von anderen Populationen und wir können dann auch sehen, wie verwandt sind die mit anderen Populationen und das deckt sich dann auch mit unseren genetischen Studien.
Könnten Sie, wenn Sie das hören, diesen Gesang, könnten Sie sagen, ach, das ist diese Familie, das ist jene oder das ist wieder eine ganz andere? Könnten Sie das mit bloßem Ohr?
Also ich könnte das nicht so schnell, aber wir haben dann Computerprogramme und künstliche Intelligenz, die uns hilft, das abzugleichen.
Okay, ich dachte an Wetten, das für Sie, ich hätte Kontakte.
Ja, da könnte ich meinen Mitarbeiter vielleicht hinschicken, der hat sich dafür mehr eingehört als ich. Nee, aber es ist wirklich beeindruckend. Vor allem, die können so viele verschiedene Laute von sich geben, dass sie wahrscheinlich eine viel komplexere Sprache haben als wir Menschen.
Was ist eine Frage, die Sie brennend interessiert in Bezug auf Wale, die Sie aber noch nicht beantwortet bekommen haben?
Gerade das Thema mit der Sprache fände ich super spannend zu wissen, was erzählen die sich eigentlich? Also wenn die sich untereinander absprechen, dass man besser nicht zu unserem Boot fährt, sondern zu einem anderen, wo es vielleicht interessanter ist oder ja, was die untereinander erzählen, das fände ich sehr, sehr spannend und wie die untereinander reden. Aber ich glaube, da sind wir einfach noch gar nicht weit genug. Das gibt ja jetzt erste Ergebnisse, dass man so einen Walgesang auch mal mehr aufschlüsselt und ja, Waläußerungen mit einem menschlichen Alphabet auch vergleicht.
Wow.
Also es ist schon sehr, sehr komplex, was die an Kommunikationsfähigkeiten haben.
Ich hatte mich gerade gefragt, nachdem Sie ja quasi auch sich solche Sachen erzählen und dann noch dieses Moralverständnis, ob da auch so ein gewisser Humor vielleicht nicht so weit ist. Vielleicht erzählen die sich ja auch, ach, ne, das Boot und machen noch einen Witz hinten drauf.
Ja, die haben ja auch, wenn wir die erforscht haben, also auch wenn wir Genetikproben oder wir haben auch Blasproben genommen, um ja Bakterien und Gesundheitszustand zu untersuchen. Und die haben uns dann schon auch manchmal gesagt, so jetzt reicht's, dass die eben so nah ans Boot kommen und uns dann auch bedrohen. Und ein Buckelwal, der ist dann unter uns durch und hat uns dann mit der Fluke so ganz bisschen angespritzt.
Oh.
Und da muss man sich vorstellen, dass das eine 5 Meter breite Fluke ist, die dann da hochkommt und die viel mehr könnte als nur ein bisschen anspritzen. Ja. Oder neben dem Boot ausblasen. Das haben die dann auch absichtlich gemacht, dass wir dann von der Blaswolke ganz nass geworden sind. Also die haben schon auch versucht, uns zu ärgern, glaube ich.
Aber auch feines Besteck. Die sind quasi die Briten des Meeres, genau, wie die kommunizieren. Also man ist nicht grob, man stößt nicht das Boot, sondern man macht lieber Wasser und Luft.
Genau, aber es gibt ja auch andere Geschichten, wo die eben das Boot dann auch umgekippt haben.
Okay, da hat man sich schon mehr was geleistet wahrscheinlich.
Genau, die haben eben das nicht erkannt. Also wenn uns ein Buckelwal zu verstehen gibt, dass es jetzt reicht, dann haben wir natürlich auch aufgehört und haben ihn dann in Ruhe gelassen. Aber wenn man dann eben insistiert und den weiteren ärgert, dann kann das auch mal andere Ergebnisse mit sich bringen.
Frau Denkinger, vielen Dank, dass Sie uns das alles erzählt haben. Eine Frage hätte ich noch. Warum fahren wir im nächsten Urlaub ins Meeresmuseum nach Stralsund und nicht zu SeaWorld?
Ja, weil es bei uns ist in Deutschland und weil es wunderschön ist. Außerdem haben wir ja jetzt auch nicht nur das Ozeaneum, sondern auch das Meeresmuseum, was lange geschlossen war und jetzt renoviert wurde, das ist jetzt auch wieder eröffnet. Also ist auf jeden Fall ein Besuch wert und es sind eben unsere heimischen Tiere, die man da auch sehen kann.
Dankeschön, Frau Denkinger. Hat Spaß gemacht, was wir nicht alles gelernt haben. Wir können festhalten an diesem Punkt, wir könnten wahrscheinlich gar nicht verschluckt werden, es sei denn, wir sind sehr, sehr schmächtig. Also für mich könnte es gefährlich werden, kann ich sagen. Und ansonsten würden Sie uns eher ausspucken oder wir würden die Zunge nicht überleben. Das zur Frage von Tanja.
Ja, wahrscheinlich schmecken wir überhaupt nicht.
Vermutlich. Viel zu viel Mikroplastik an uns dran.
Genau, vor allem mit Neoprenanzug. So viel Gummi will ja keiner im Bauch haben.
Dankeschön, machen Sie es gut. Liebe Grüße an die Küste.
Vielen Dank.
Bekannt bei Walen und jetzt auch bei Podcast-Hörern, Judith Denkinger. Ich weiß ja jetzt nach diesem Gespräch, wofür ich die Schulterübungen beim Sport in Zukunft mache. Einfach, damit ich nicht ganz so leicht durchrutsche, sondern für Wale wenigstens wie so ein zu großes Stück Brezel bin. Störrisch im Hals. So möchte ich abtreten. Klasse. Liebe Tanja, also Entwarnung erstmal. Wir müssen uns beim Baden in Zukunft weniger Sorgen um gefräßige Wale machen, sondern mehr um, keine Ahnung, Seeschlangen oder so oder Feuerkorallen oder sowas in der Art. Habt ihr auch so schweifende Gedanken wie Tanja, dann schickt mir eure Frage gerne als Sprachnachricht über Instagram. Consi_Quent und mein Hobbymusiker-Papa am Keyboard fasst das alles jetzt einfach nochmal für euch zusammen.
Themen an. Oder hast du eine Frage, dann frag Konzi unterstrich Quent auf Instagram.
Wir lassen das einfach mal so stehen. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Tobi hat auch eine Frage durchgeschickt.
Hallo Konzi, hier ist Tobi. In diesem Sommer gibt es ja wieder viele Sportevents, wie zum Beispiel die Fußball-EM oder Olympia. Und ich frage mich, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man der Beste ist? Wie fühlt man sich dann? Wie fühlt man sich zum Beispiel als Weltmeister?
Ah, gute Frage. Dankeschön, Tobi. In einer Sache richtig gut sein. Der oder die Beste, das muss ja was mit einem machen. Also nicht, dass ich das wüsste, ich bin in gar nichts gut, aber das ist ja auch was, wonach sich der Mensch einfach sehnt. Gewinnen, oder? Sonst gäbe es ja keine Fernsehshows und auch keinen Mensch ärgere dich nicht oder sowas in der Art. Wie geht's einem dann, wenn man wirklich diese eine Person ist, der oder die Beste? Was verändert das in einem? Wird man vielleicht anspruchsvoller mit sich selbst, mit der Welt? Ist man unter Druck und hat so eine Art Label vielleicht auch aufgedrückt bekommen? Muss man ständig Körperteile signieren und mit Menschen schlafen? Ist es so, wie man sich's vorstellt? Das alles können wir jetzt Belinda Winkler fragen. Sie hat einen Weltmeistertitel. So, und jetzt Achtung. Belinda ist Schnupftabak-Weltmeisterin und sie ist mit meiner Tante befreundet. So bin ich an die Nummer ganz einfach gekommen. Und sie kann es uns erzählen. Sie weiß, dass wir sie anrufen wollen. Los geht's.
Hallihallo.
Hallo Belinda, ich grüße dich.
Konzi, grüß dich, servus. Aber auf die Minuten, hä?
Auf die Minuten. Ja, kannst du aber glauben, wenn du dir schon Zeit nimmst, dann freue ich mich natürlich und will natürlich möglichst pünktlich sein. Belinda, du weißt ja, worum es geht, ne? Also ich habe eine Frage bekommen von Tobi, der wissen will, wie fühlt es sich denn eigentlich an, Weltmeister zu sein? Und jetzt warst du eine Weltmeisterin in meiner Nähe und zack, bumm, habe ich bei dir angerufen. Du bist Schnupftabak-Weltmeisterin geworden, das ist der Titel, ne?
Ja, richtig, genau. Also du darfst dich ja gut vorbereiten, du warst, Mensch, da ist Weltmeisterschaft. Natürlich in der größten Hitze sind wir losgefahren und dann denkst du, boah, bei der Hitze. Ab 30 Grad hat es gehabt. Der Tabak klebt dir an die Finger. Wie soll das funktionieren? Wie willst du deine 5 Gramm in der Dose, wie willst du das aufbringen? Da wird wahrscheinlich überall der Tabak um die Finger hängen, habe ich mir gedacht. Und geschwitzt, du bist aufgeregt und du wirst dann aufgerufen, du musst vor und dann hast du deinen Schiedsrichter hinter dir. Jeder hat einen Schiedsrichter, links und rechts von der Seite sind 2 Oberschiedsrichter. Und wie gesagt, dein Name wird aufgerufen, du musst vor und dann geht's los. Dann hast du Schnupfer fertig machen, die Dose öffnen, auf die Plätze fertig los. Und dann schaust du natürlich, du musst schnell sein, du musst sauber arbeiten, weil es gibt ja noch Sauberkeitspunkte, was dir runterfällt auf dem Latz. Man hat ja so einen Latz rum.
So muss man sich das vorstellen. Also du hast so eine feste, also eine 5 Gramm hast du gesagt, in dieser Dose, das kriegst du und dann musst du das möglichst auf ein Nasenloch verteilen und es darf nichts runterfallen oder auf 2 Nasenlöcher.
Wie jeder möchte. Ich nehme immer nur 1, weil ich habe festgestellt, wenn ich am zweiten, wenn du da wenig hinkommst, wenn du ein Nasenloch schon bearbeitet hast und das nächste, dann fangst du mit dem nächsten Leeren an und dann fällt dir von der anderen Seite, mir fällt dann immer wieder was runter.
Jetzt wollen wir nochmal auf dieses Gefühl zurückkommen, ne? Jetzt hat ja der Tobi auch gefragt, wie fühlt es sich denn an, Weltmeisterin zu sein? Also du hast dann diesen Pokal gekriegt und dann, wie ging es dann weiter? Wie jeder weiß das ja wahrscheinlich auch zu Hause dann.
Ja, ne, das war dann in der Stadtzeitung, weil das kommt ja da ein großer Bericht rein. Dann kriegst du Wünsche von der Nachbarsgemeinde und dann etwas später ist dann die Zeitung, die Bildzeitung ist dann auf mich zugekommen und die waren dann auch bei mir daheim. Ein Mann mit 2 Frauen und die haben mich dann da auch nochmal ein wenig ausgequetscht. Und da haben wir mit denen nochmal geschnupft und haben es damals auch einen Bericht geschrieben. Ja. Und mein Mann, der war natürlich auch stolz. Der hat ein Riesenplakat, haben wir damals die Schnupfer gemacht und das haben wir mitten ins Dorf runtergehängt. Einmal fährt durch und das war schon schön. Und du hast ja immer wieder angesprochen. Ich meine, in so einem kleinen Dorf wie mir, so 110 Seelendorf und über die Gemeinde hinaus, jeder spricht dich an. Du bist einfach dann
Promi.
Du weißt, der Kampf. Du brauchst ihn aber verstecken.
Ja, bist du beim Bäcker wenigstens vorgelassen worden? Musstest du noch anstehen? Hast du irgendwelche Privilegien bekommen?
Das nicht. Das leider nicht. Aber es ist einfach schön, weil man fiebert auf was hin und irgendwann schafft man das dann. Aber man muss einfach ehrgeizig sein und dran glauben und einfach trainieren. Wobei es ist ja so knapp hintereinander. Wie gesagt, da geht es um 1000 Gramm. Wenn ich 4,93,6 gehabt habe mit 20 Sauberkeitspunkte und die zweite hat 4,93,5 gehabt mit 19 Sauberkeitspunkte. Also das ist, naja, wie in jeder anderen Sportart eben auch alles so knapp bemessen eben, ne?
Ja, aber hat sich das verändert im Laufe der Zeit jetzt, als du dann den Titel hattest? Also setzt man sich danach dann auch mehr unter Druck, wenn man weiß, okay, ich bin die Weltmeisterin, oh, jetzt mache ich das wieder. Jetzt erwarten die Leute auch, dass ich die Leistung wiederbringe. Also hat man danach mehr Druck?
Ja. Ja? Ja, ja. Die Leute meinen es gut mit einem und sagen, ah, Belinda, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Und in dem Moment wird auch der Druck ausgeübt. Und dann denke ich mir, die Leute erwarten das von mir, dass ich das wieder schaffe. Aber das ist nicht immer selbstverständlich, dass man das eben schafft. Also ich war da einen gescheiten Druck ausgesetzt, muss ich sagen. Ja, das macht schon was in einem.
Also es ist nicht nur schön, es ist zwar großartig, aber es kommt auch so ein bisschen was dazu, wenn man so einen Weltmeistertitel hat. Der Druck.
Der Druck, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man ist nicht mehr mit den unteren Plätzen zufrieden. Das ist man einfach so. Wenn du schon mal vorne an der Spitze warst, dann bist du eigentlich so nicht mehr zufrieden. Das ist zwar auch ein schönes Ergebnis, aber es stellt dich einfach nicht mehr zufrieden.
Du willst mehr. Du hast Blut geleckt.
Ja.
Jetzt ist es ja so, genau. Sportler haben ja normalerweise dann irgendwann auch so abgenutzte Gelenke, wenn man irgendwie Leichtathletik oder sowas in der Art macht. Was ist das in deiner Disziplin? Hast du irgendwie, also merkst du, oh, Moment, nee.
Naja, wenn man es übertreibt, wenn man wählt und solche Trainingsabende, da merkst du dann schon, die Schleimhäute in der Nase schwillen an und dann kriegst du keine Luft, ne? Dann kriegst du keine Luft mehr. Aber das ist am nächsten Tag wieder vorbei.
Okay.
Dann gehen wir wieder zurück. Ich merke so gar nichts. Nein, überhaupt nicht.
Okay, aber gesundheitlich? Ich meine, auf dieser Gletscherbrise steht, glaube ich, auch irgendwie so ein Warnhinweis drauf, aber ja, nicht so ideal. Aber du schneuzt das alles wieder raus.
Ja, da geht man dann raus nach den Meisterschaften und da sind so Waschbecken dort und Zebrarollen sind dort, Taschentücher und da kannst du dann deine Nase wieder alles sauber runter. Ja, das rieselt ja eigentlich schon runter. Diese Menge, das rieselt ja schon runter. Und 2-3 Mal Nase putzen und dann bist du wieder der alte Teil.
Schnupfst du jetzt immer noch manchmal oder hast du das dann abgelegt im Laufe der Zeit?
Von den Meisterschaften hab ich jetzt langsam getan. Aber mir gefällt jetzt schon mal wieder teilzunehmen, muss ich sagen. Ja, gefällt mir schon wieder.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
In unserem Dorf unten, in Dechendorf, da gibt es ja die Herrenschnupfer, die gibt es ja schon seit 1964. Und 2004, wir haben ja jedes Jahr, haben wir Jahreshauptversammlung und da haben wir schon, ich und ein paar Frauen schon immer gern mitgeschnupft. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Denke mir, Mensch, ach, mir gefällt es, da mache ich nächstes Jahr wieder weiter. Und dann, wo eben, wie gesagt, 2004 haben wir die deutsche Meisterschaft in unserem Dorf gehabt und das war im März. Und da haben wir gesagt, Mensch, jetzt fragen wir mal ein paar Frauen da in der Ortschaft, wenn wir 6 Frauen zusammenbringen, dann könnten wir eine Damenmannschaft gründen. Und gesagt und gemacht. Und wir haben sowas voll schnell. Und den Abend haben wir 6 Frauen zusammengebracht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, im Juni ist die deutsche Meisterschaft. Wir müssen jetzt trainieren. Wir müssen trainieren. Und dann haben wir sie zusammengehabt. Und eine andere Familie hat dann unser Zimmer zur Verfügung im Privathaus gestellt. Und da haben wir dann trainiert. Und da haben wir im Juni haben wir dann schon bei der deutschen Meisterschaft teilgenommen. Und da bin ich damals schon die 4. geworden. Und dann denke ich mir, ey Belinda, die 4., was hat denn jetzt die 3. geschnupft, was hat denn die 2. geschnupft? Na, so weit bist du ja gar nicht davon entfernt. Ja, da strengst du nur wegen, das kannst du doch auch schaffen. Und prompt, wir haben es geklappt.
10 Jahre später, oder? 10 Jahre später warst du Weltmeisterin.
Ja, hat ein wenig Dank im Weltmeistertitel, aber wie gesagt, nicht nachgeben und feste trainieren und dann ehrgeizig sein. Und dann hat es gut geklappt. Ja, das war gut. Und unsere Damen haben natürlich heuer jetzt schon 20 Jahre gehabt, 20 Jahre Damenmannschaft, ne? Haben wir jetzt schon gehabt heute.
Ja, ja,
ja.
Tut das nicht weh? Also wenn ich das mal irgendwie ausprobiert habe, das hat ja schon ein bisschen gebrannt, ne? Wenn man dann jetzt einfach mal 5 Gramm davon nehmen muss. Also du bist abgehärtet oder wächst man da rein?
Also wenn man so viel schnupft wie ich, da wächst du rein. Das macht dir nichts mehr aus. Ich bin dann überhaupt nicht mehr empfindlich. das spiele ich nicht mehr, da bin ich schon abgehärtet.
Wunderbar. Ja. Belinda, es ist so cool, dass du immer noch so begeistert von deinem Weltmeistertitel redest. Es hat sich augenscheinlich gelohnt und es ist schon cool, wenn man einen Weltmeistertitel hat, also richtig cool. Abgesehen vom Druck ist alles positiv, oder? Den man danach spürt.
Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Und ja, man hat was Gemeinsames, ne? Das ist ja was Außergewöhnliches. Schnupfen. Und vor Männern ist man ja das gewöhnt. Die Herren, die schnupfen, das war ja gang und gäbe. Aber Frauen, und man, wenn auch so rumfrecht, das ist ja also wirklich was ganz Außergewöhnliches. Die meisten sagen, na danke, was magst du? Na, also das mache ich nicht. Aber mich stört es nicht. Im Gegenteil, mir gefällt es. Ich da auch immer die Leute animieren, ey, denn da halt ein wenig mitschnupfen. Und ja, ich finde schon immer ein paar, die wo mitschnupfen. Ja, mir gefällt es einfach. Dann habe ich auch ein Laster.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Hey Belinda, so cool. Dankeschön, dass du mit mir geredet hast. Du siehst, was so ein Weltmeistertitel bringt. Irgendwann ruft noch irgendjemand an und will noch mit dir reden und dich ausfragen, wie sich das anfühlt. Also, ich glaube, du bereust nichts.
Na, jederzeit wieder. Also, wenn einmal die Zeit wieder da ist und wenn es privat auch passt, dass man sagt, jetzt greifen wir mal wieder durch und dann auf jeden Fall.
Belinda, danke dir für deine Zeit. Alles Gute.
Gerne.
Und frohes Schnupfen.
Ja, danke, Konzi. Bitte. Ciao, ciao.
Wir sind uns einig, oder? Es gibt keinen schöneren Dialekt als Fränkisch. Damit hat der Podcast, glaube ich, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Dieses Statement ist gebracht. Belinda Winkler, die Schnupftabak-Weltmeisterin. Ich glaube schon jetzt, dass es meine Lieblingsfolge war. Das war Konzi Calling für diese Woche. Schickt den Podcast gerne an jemanden weiter, der auch Nasenlöcher hat. Das würde mich freuen. Und lasst zum Beispiel auch eine Bewertung da. Ich bin Konzi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und sag bis nächste Woche.
Konzi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Bitte.
Kalk und Welke, die fabelhaften Boomer Boys. Endlich haben Kalkofe und Welke einen eigenen Podcast, in dem was passiert, Kalk...
Das ist so gut, wir reden nie ineinander rein.
Nein, nie.
Grundsätzlich, das ist ein Prinzip reden, einfach von uns,
weil wir wissen, dass es auch für den Zuschauer
und den Hörer total nervig. Absolut. Zwei gleichzeitig konzentrieren.
Ganz genau meine Meinung.
Ich will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das beim Sport in der Sauna oder nackt beim Autofahren ist.
Oder während man jemanden operiert. Das geht alles.
Ja, immer. Das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass die das einem nicht vorschreibt.
Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek. Mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer-Podcast.